Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Florian und Lennart über ihren Kurzfilm Eine Nacht in Tobrien. Und los geht's. Dann freut es mich, dass ich euch heute begrüßen darf.
Schön, hier zu sein.
Ja, danke.
Ich spreche heute mit Lennart und mit dem Florian über euer Projekt. Aber bevor wir zum Projekt kommen, stellt euch einmal ein bisschen vor. Ich würde sagen, Lennart, fängst du bitte an?
Ja, klar. Also ich heiße Lennart, wie schon gesagt. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, bin von Beruf her eigentlich Sozialarbeiter und habe mit Film so gut wie gar nichts zu tun gehabt. Genau, ich spiele DSA seit 15 Jahren. Ich habe noch ein paar andere Pen Paper ausprobiert, aber DSA war immer das Pen Paper, zu dem ich zurückgekehrt bin. Mein Origin.
Ja, und ich heiße Florian und ich führe beim Projekt Regie. Beruflich mache ich das auch, bin seit rund 11 Jahren selbstständig als Filmemacher und hatte dann zusammen mit Lennart die Idee für das Projekt.
Filmemacher, spannend. Nur mal ganz kurz, Lennart, im Sozialbereich?
Ja, genau, quasi politische Bildung.
Sehr wichtig heutzutage, ja?
Ja, allerdings. Gibt auch genug zu tun.
Florian, du bist in der Filmbranche tätig. Was ist da so dein Schaffenswerk gewesen bis jetzt?
Ja, ich bin vor allem in der Werbebranche tätig. Ich bin hier in der Region Basel vor allem tätig und ich drehe und schreibe und produziere Werbespots, Imagefilme für mittelständische und kleinere Unternehmen und das ist eigentlich mein tägliches Brot.
Wie war dann der erste Kontakt bei euch mit DSA? Ich schätze mal, das war das erste System bei euch beiden oder eines der ersten Systeme?
Also mein erster Kontakt war halt Lennart. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der übrigens auch im Film mitspielt. Und der meinte halt, ich glaube, das war kurz nach Covid oder Ende Covid, ob ich nicht auch mal Lust hätte mitzuspielen. Und da meinte ich ja. Und er war auch der WG-Mitbewohner von Lennart früher. Die haben sich dort kennengelernt und dann habe ich über DSA Lennart kennengelernt und über Lennart DSA in beide Richtungen.
Wie war es für dich, Lennart, das erste Mal DSA spielen oder generell ein Rollenspiel?
Das erste war DSA. Ich wusste vorher schon, dass es das gibt, so von den Computerspielen her. Bin aber irgendwie mit einer Mitfahrgelegenheit mit und der hat mich das erste Mal mit zu unserem gemeinsamen Freund Felix, der auch, wie gesagt, in dem Film mitspielt, mitgenommen. Und ja, Felix hat damals gemeistert. Mir hat es extrem gut gefallen. Wir haben dann eine wöchentliche Runde draus gemacht. Und ich habe dann auch relativ schnell selber angefangen zu meistern. Und dann ist bei Felix ein Zimmer frei geworden. Und dann sind wir quasi zusammen in eine WG gezogen und haben sehr, sehr, sehr viel DSA gespielt. Also bestimmt dreimal die Woche. Während der Studienzeit, da ging das noch ganz gut. Genau. Und darüber bin ich dann an Felix gekommen, der dann Flo kannte und uns quasi an einen Tisch gebracht hat.
Wenn ich jetzt so leicht überlege von dem Titel des Projektes, zumindest den offiziellen Titel, dann erschleicht sich der Gedanke, dass das ein bisschen was mit der gezeichneten Sieben-Kampagne zu tun hat. Oder anders gesagt, dass ihr die G7 zumindest teilweise gespielt hattet.
Das ist sehr clever, ja. Lennart kann vielleicht zum Verlauf der Kampagne noch was sagen, aber deine Aussage stimmt.
Ja, also wir haben die gezeichneten gespielt. Ich habe die schon mal gespielt. Wir spielen sie gerade mit Florian nochmal. Wir sind ziemlich in der Mitte. Allerdings spielt das Ganze also definitiv nach 1040, Bosporans Fall, also nach der Befreiung von Tobrien. Ich habe immer schon ein Faible auch für das Düstere, also auch The Witcher und ja, ähnliche Projekte. Und deswegen mag ich auch Tobrien so gern, vor allem jetzt, wo es halt sehr viele Grauzonen gibt. Dann hat sich das einfach angeboten.
Genau, und für mich war es ja auch ein bisschen speziell, weil, wie Lennart sagt, wir sind zurzeit in der Mitte der Kampagne. Sprich, ich wusste noch nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen. Und seither weiß ich vieles, das ich nicht gewusst habe.
Nochmal zur G7, wo seid ihr da gerade? An welcher Stelle ungefähr?
Ziemlich in der Mitte. Wir haben das Amaraskan-Abenteuer gerade abgeschlossen und ja, sind jetzt mit den Schatten unterwegs. Allerdings ist das Abenteuer quasi grandios gescheitert und unser Meister muss jetzt überlegen, wie er das Ganze vielleicht noch irgendwie retten kann.
Es ist nämlich recht spannend, weil ich nämlich selbst auch die G7 gerade leite und wir Maraskan schon erledigt haben und jetzt schon im eigentlich, also bei den vier Bänden wäre es der dritte Band, da sind wir jetzt beim ersten Abenteuer. Und ich habe aber den dicken, fetten Wälzer da hinten stehen. Man sieht es da ganz leicht da hinten. Ja, da.
Ja. Ja, der steht hier bei mir.
Ja. Und ja, wir spielen da auch schon einige Zeit daran und leider geht es halt nicht immer Family und so. Aber ja, da sind wir ja ungefähr ähnlich vom Fortschritt her.
Wie lange spielt ihr schon dran?
Mit den Pausen gerechnet seit 12 Jahren ungefähr. Die letzten 3 Abenteuer haben wir in den letzten 1,5, 2 Jahren nachgeholt.
Okay. Ja, wir sind jetzt auch schon 4 Jahre dran, meine ich. Ich
glaube ja. Aber wir haben auch alle, so ziemlich wirklich alle Vorabenteuer gespielt, alle offiziellen.
Wir machen da alle 2 Wochen 2 Stunden mal, weil mit Familie, mit Kindern hast du sowieso nicht oft sehr intensiv lang Zeit und ich verschlanke auch ein paar Teile, die vielleicht etwas länger brauchen würden, damit sie Sinn machen. Aber uns fehlt schlichtweg die Zeit. Das ist es.
Ja, ich kenne das. Ich glaube, am Anfang, also war es für uns quasi noch im Corona-Lockdown und da habe ich ja noch relativ viel mehr selbst geschrieben. Ich habe damals den Zug der 1000 Oger halt umgeschrieben und quasi in neu geupdatet und dann auch quasi dann die Charaktere, die ja dann in der LG7 auch wieder auftauchen, der Carlotta, Hemmerfax und so halt schon mal eingebaut und so. Aber ja, seit Corona vorbei ist und ist einfach nicht mehr so viel Zeit.
Aber von den Vorabenteuern ist für mich nicht Staub und Sterne ein wichtiges. Es ist zwar ein nettes Abenteuer und ein cooles Abenteuer, aber für mich ist das wichtigere Abenteuer und eher das klassische dieser Abenteuer dafür Hexennacht.
Ich glaube, das haben wir ja gar nicht gespielt.
Nein, Hexennacht meine auch nicht. War ja damals mit DSA 2.0, wenn es rausgekommen ist, das erste Abenteuer, das eine neue Abenteuerklasse vorgestellt hat. Damals war Hexennacht und Flucht des Manticore, ganz neu. Flucht des Manticore hat dann den Schelm eingeführt. Ist auch ganz lustig, das Abenteuer.
Glaube ich. Vielleicht schreiben wir es mal auf die Liste.
Also das heißt, ihr seid eh ganz, ganz fix und fest und tief drinnen in dem ganzen DSA-Universum. Spielt ihr was anderes auch noch außer DSA?
Aktuell spiele ich Earthdawn, quasi immer im Wechsel mit DSA in einer festen Gruppe. Wir haben eine Zeit lang sehr viel Shadowrun gespielt und sonst ein bisschen Cthulhu, Ausflüge in Warhammer Fantasy, Mausritter haben wir mal gespielt, also auch gerade für One-Shots. Mal Star Wars. Also ich habe sehr viel einfach mal ausprobiert, wirklich lang gespielt, nur Shadowrun, DSA und jetzt Earthdawn. Bisschen D&D. Ja, wir haben 3/4 Jahr oder so mal gespielt.
Bei dir, Florian?
Ja, bei mir ist es vor allem D&D. Ich habe noch eine Dungeons & Dragons Gruppe, mit der ich spiele. Und da habe ich auch so Versuche unternommen und DSA Kurzabenteuer umgeschrieben auf D&D, um da vielleicht auch noch ein bisschen, ich sag mal, die anderen Spieler von DSA zu überzeugen. Das ist jetzt gerade oder war pausiert. DSA eigentlich auch aufgrund des Filmprojekts. Da blieb einfach keine Zeit. Aber da starten wir jetzt auch wieder in eine Kampagne rein.
Ja, und jetzt die Fragen aller Fragen. Wie waren die ersten Überlegungen zu eurem Projekt? Wie ist es losgegangen? War zuerst ein Bier und eine Wiese da und Himmel angeschaut, so wie der bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Adam Douglas, der in Innsbruck in den Himmel geschaut hat und gesagt hat, okay, wir müssen was machen oder was komplett anders? Bitte.
Ja, klingt eigentlich schon ziemlich treffend. Also es war halt schon direkt beim DSA-Spielen. Wir waren da bei unserem gemeinsamen Freund, bei Felix zu Hause in Basel. Und dann haben wir uns halt irgendwann unterhalten über, was es gibt an Filmmaterial bei DSA und dass halt auch das gescheiterte DSA-Filmprojekt gab. Und gleichzeitig war ich ein bisschen frustriert beruflich, weil ich in der Woche davor einen großen Pitch verloren habe, wurde da nur Zweiter. Und das irgendwie gebündelt hat dazu geführt, dass mal der Satz, wir sollten einen DSA-Film drehen, mir über die Lippen kam. Und normalerweise sagt man solche Dinge und dann sagen alle, oh ja, und dann hörst du nie wieder was. Und Lennart hat hier aber das Gegenteil bewiesen.
Ja, das war übrigens letztes Jahr im August, also ziemlich genau im Jahr. Und ja, ich habe auch ein Bierchen dazu getrunken und habe mir dann gedacht, naja, warum eigentlich nicht? So Abenteuer habe ich schon ein paar geschrieben, quasi immer nur für Freunde und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Drehbuch kann ich schon schreiben. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, und jetzt sind wir hier.
Genau, und ich denke so, was eine Woche später, da hat mir Lennart halt einfach geschrieben, hier, ich habe mal so Ideen gesammelt. Und das hat mich schon total überzeugt. Also einfach nicht mal inhaltlich, schon bevor ich es gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da kommt was. Da ist jemand, der auch was macht und nicht nur sagt. Und dann war für mich klar, okay, das müssen wir probieren. Und dann haben wir uns halt Überlegungen gemacht, innerhalb unserer Restriktionen, sage ich mal, wie wir da eine coole Geschichte machen können, die halt auch gezielt jetzt nicht eine Riesenschlacht ist und 50 Stunden brauchen, um die Geschichte zu erzählen, sondern halt etwas, das sich sehr nach DSA anfühlt. Und das war dann das Ziel und dann haben wir begonnen. Also wir haben es eigentlich so aufgeteilt, dass Lennart schreibt und ich einfach meinen Senf dazugeben darf, den er dann entweder einbaut oder ignoriert, je nach Gutdünken. Wir haben uns da einfach super ergänzt. Es ist ja immer so ein Ping-Pong-Spiel und dann wird es halt auch kreativ. Und halt die ganze technische Umsetzung und okay, jetzt muss das irgendwie von, ich sage jetzt mal, schriftlicher Form in was Visuelles übersetzt werden, das war dann mein Job, genau. Und den Rest haben wir halt so aufgebaut. Und ich sag, das ist auch ganz schnell gegangen von, wir machen jetzt hier so ein Wochenendprojekt zu, okay, nee, wir geben alles. Das war eine ganz schnelle Entwicklung, weil wir haben dann so eine Ausschreibung gemacht und für die Schauspielenden. Und da war eigentlich so die Erwartung, dass wir ein paar LARP-Spieler kriegen, die da Bock drauf haben. Und dann ging es extrem schnell, dass wir gefülltes Postfach hatten mit Bewerbungen. Und eine davon war Annalena Miano. Und das wird jetzt wahrscheinlich den deutschen und österreichischen Kollegen noch nicht so viel sagen. Aber sie ist Schauspielerin in meiner Lieblingsserie aus der Schweiz.
Das heißt, ihr habt da eine echte Vollprofi-Schauspielerin dabei gehabt.
Genau, als eine der ersten Bewerbungen, würde ich jetzt mal sagen, auf die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen. Und ich musste dann zurückschreiben, hi Annalena, du musst dich nicht vorstellen, ich weiß, wer du bist, ich bin ein Riesenfan. Und ja, das wird wahrscheinlich nichts, das können wir uns nicht leisten. Ja. Und dann kam einfach zurück, hey, mach dir keine Gedanken über sowas, ich will einfach dabei sein. Und da wussten wir, okay, wenn Annalena jetzt auch noch dabei ist, da gibt's keine Ausreden mehr, da müssen wir Vollgas geben.
Ja. Da müssen wir auch liefern.
Ich finde es immer toll, wenn Leute sich abseits vom Brotjob da dann noch verausgaben, das muss man sagen, für so ein Projekt, und das auch noch mit Herzblut dabei sind, das ist einfach sensationell, ja. Ja, wie viele Schauspieler bzw. schauspielende Personen habt ihr jetzt in Summe?
Kommt drauf an, wie du es zählst. Ich sag mal, Sprechrollen sind es, glaube ich, 8 plus 2 ohne Text, meine ich. Also
Statisten?
Ja, nee. So, es sind eben keine Statisten. Das ist noch etwas auffällig. Wir haben keine Statisten im Sinne, wie man es kennt. Ich hatte ganz viele Anfragen von wegen, wenn du noch jemand brauchst, der in der Taverne sitzt und Bier trinkt, das wäre mein Job. Aber sowas haben wir gar nicht. Jeder, der vorkommt, hat auch eine Rolle in der Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es gibt 2, die halt keine Sätze haben, ja.
Warum auch immer, das lassen wir offen. Es kann ja auch ein Stilelement sein oder geschichtlich ganz wichtig sein.
Wir würden sehr viel spoilern, wenn wir es verraten würden.
Das heißt, die Kamera führst du dann alleine oder habt ihr da schon noch Personal für Licht- und Tontechnik vor Ort?
Ja, also wir waren rund 25 Leute, die da tätig waren. Von Kamera über Ton, über 2 Beleuchter, Maske, Ausstattung, alle solche Dinge. Ich will jetzt da auch noch Sam erwähnen. Er ist eigentlich der 3. im Bunde beim Film, neben Lennart und mir. Wir haben es offiziell als Production Design betitelt. Er hat einfach alles von der Fantasie in die Realität umgesetzt. Und vielleicht kann ich da die Klammer aufmachen. Es handelt sich ja schon fast um ein Kammerspiel. Es spielt sehr viel in der Taverne. Und die Taverne, die haben wir nirgends gefunden. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Taverne zu bauen. Und die Idee kam von Sam. Und Sam hat den Großteil der Taverne gebaut. Wir waren sehr häufig nur zu zweit und waren da ein halbes Jahr am Buckeln. Darum ganz viel Liebe an Sam.
Ja, absolut.
Und es war halt auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, authentisch. Also wir haben geschaut, dass wir alte Materialien verwenden, dass wir nicht einfach irgendwas kaufen, damit wir es dann entsorgen müssen. Wir haben wirklich echte Lehmverputze gemacht. Wir haben alte Balken aus alten Ställen und sowas geholt. Und das meiste Material wurde auch gespendet. Und so haben wir halt versucht, etwas zu bauen, in dem man halt auch nicht mehr so spielen muss, sondern man fühlt sich einfach wie in einer tobrischen Taverne. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Heute am Tag der Aufnahme habt ihr ja den Trailer rausgegeben. Wir haben den natürlich gleich angesehen, weil ich habe mich ja dann auf die Mailingliste setzen lassen und habe dann gleich eine E-Mail gekriegt und bin dann in der Firma gleich mal ans Handy gegangen und habe mir das dann angeschaut. Also eine obligatorische Raucherpause gemacht. und war schwer überrascht von der Qualität, die ihr im Trailer schon bietet. Also alle Achtung, das Handwerk, das es erlernt, das merkt man, ja.
Dankeschön.
Danke.
Was mich aber jetzt interessieren würde, bevor wir noch zum Inhalt von dem Ganzen kommen, ist, das war jetzt der Trailer. Wird jetzt daraus eine Serie oder ein Film? Und wenn was, wie lange wird dann die Gesamtdauer sein?
Also es wird ein Kurzfilm und ich glaube, wir sind aktuell bei 24 oder 25 Minuten mit den Credits. Genau, das ist auch dann erstmal das, was wir dann irgendwann irgendwie veröffentlichen werden. Ja, und das war es dann erstmal. Also.
Genau, also und vielleicht um das irgendwann und irgendwie noch zu unterstreichen, es ist nicht so, dass wir planlos sind. Wir haben ganz fixe Pläne. Wir dürfen einfach noch nicht darüber reden. Aber alle, die sich jetzt gerade Sorgen machen, oh, das klingt, als würde das Ding dann doch nicht erscheinen oder so, da können wir alle Leute beruhigen. Der wird kommen und es wird auch bald Neuigkeiten geben, aber wir dürfen zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen.
Das Einzige, was ich mal sagen kann, ist, ich bin ja selber DaVinci Resolve User und ich weiß, was das für ein Aufwand ist. Und ich stehe noch ganz am Anfang mit DaVinci Resolve, aber ich kann mich erinnern an meine ersten Schritte von der Audioproduktion alleine. So eine Stunde Aufnahme, 8 bis 20 Stunden Schnitt. Und ich weiß, dass das mit Film gleich mal exorbitant mehr ist vom Umfang von Arbeitspensum, was da rein muss. Wurscht, ob es die zusätzlichen Audiofiles oder ähnliches oder nur rein von der Bildanpassung und so weiter. Ich tippe mal drauf, 2 bis 6 Wochen Bearbeitung für diese 25 Minuten stecken da drinnen.
Ja, kannst dir gar nicht genau sagen. Das Ding ist halt, es ist so ein Wellen. Ja. Gleich nach dem Dreh bist du voller Adrenalin und denkst, okay, das Projekt, das darf nicht aufhören. Du lebst jetzt halt einfach weiter mit dem Schnitt und verballerst da halt Tage. Und dann gab es eine Pause, auch ich brauchte mal Erholung. Und dann waren es einfach endlos viele Abenden, einfach bis 3 Uhr morgens oder so. Es waren viele, viele Wochenenden, unter anderem auch mit Lennart. Ich habe auch meine eigentliche Arbeit zurückgesteckt für das Projekt und dann war halt der ganze Prozess, okay, ich bin jetzt mal fertig, jetzt will ich es mal ausgewählten Leuten zeigen und dann mal Feedback holen. Und das war auch nochmal ein Riesending und ich weiß nicht, wie viel mal wir den Film jetzt schon geguckt haben. Ich weiß nur, dass wir in den letzten Schnittversionen 20 Versionen gemacht haben anhand von Feedback, das weiß ich.
Klingt massiv aufwendig, ja.
Absolut. Und eine riesige Menge Spaß. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Macht einen Kurzfilm.
Ja. Mach einen Kurzfilm über eine Stunde, ja. Und die nächsten 20 Jahre bist beschäftigt, ja. Das optimale Hobby für Ehegatten und so. Ja, ja.
Ist so. Also es gibt ja auch Gründe, warum man eigentlich die verschiedenen Rollen aufteilt mit Cutter und sowas. Aber wir haben uns jetzt einfach alle Hüte selbst aufgesetzt und hat funktioniert. Aber natürlich ohne die, ich sage jetzt mal, 23 anderen Leute, die da auch freiwillig mitgeholfen haben und alle auch Profi waren auf dem, was sie machen, wäre es auch nicht möglich gewesen, schon gar nicht auf dem Niveau. Und da sind wir unendlich dankbar.
Und wann habt ihr dann gedreht? War das dann im Frühjahr, oder?
Im Januar. Wir haben Anfang Januar gedreht. Es war also in der Nähe von Basel und ich weiß noch, das war am Anfang auch saukalt. Also minus 10 Grad. Die Luftwölkchen, die man im Film dann auch sehen wird, sind alle echt. Genau, wir haben vier Drehtage gehabt, hatten dann noch ein paar Szenen, die wir danach gedreht haben. Aber die 4 Tage waren schon grob. Also wir haben, glaube ich, jeden Tag 12 bis 14 Stunden gedreht. Flo, korrigier mich.
Ja, ich würde dich jetzt nur nach oben korrigieren bei meinem Tag, aber das lassen wir mal sein. Du hast auch nicht mehr geschlafen im Sinn, sondern du bist ins Bett gegangen, damit die Nacht, die paar Stunden schnell durchgehen, damit du wieder weitermachen kannst. Weil du bist einfach jeden Morgen um 6 warst du irgendwie auf dem Set und du hattest einfach nur Bock. Ich hatte das so noch nie erlebt und ich liebe meinen Job, aber das war was ganz anderes. Und halt auch die Stimmung mit allen, insbesondere mit den Schauspielern, die sich alle nicht kannten untereinander und wir uns ja auch nicht. Und das war einfach, man sagt ja immer so salopp, es war eine familiäre Stimmung und dann heißt es einfach, dass man irgendwie ein bisschen nett war. Aber es war wirklich, man hat sich da innig umarmt und man hat sich um die anderen gekümmert. Es war mega, mega schön. Und ich vermisse es sehr.
Es hat ja auch niemand irgendwas bekommen. Also wir hatten natürlich kein Budget, so keine Chance. Und alles, was wir so Catering und so halt gestellt haben, haben Flo und ich im Endeffekt bezahlt. Sam hat auch noch was zugesteuert. Und alle anderen haben wir quasi für umsonst gearbeitet, nehmen wir halt klar. Ne? Das werden 4 harte Tage, also von der Länge her. Und das merkt man halt, ne? Wenn halt Leute dann auch wirklich sagen, so ja, niemand ist da fürs Geld, niemand ist dafür. Wir wissen ja was denn nicht mal, ob das überhaupt ein Erfolg werden wird. Wir wissen es immer noch nicht. Wir hoffen es. Aber ja, das hat man schon gemerkt, dass alle voll dabei sind.
Aber das bedeutet auch, dass diese harten Bedingungen bei der Aufnahme natürlich auch im Film dann zu sehen sind. Was ja Toprin ja auch darstellt. Es ist ja kalt, es ist hart, es ist unwirtlich und es kann massiv brutal werden.
Ja.
Es war auch brutal. Zum einen beim Hauptblock, so wie es jetzt Lennart erklärt hat. Wir hatten aber auch noch einen Nachdreh auf dem Belchenpass für die Leute, die sich auskennen in der Basel-Region. Und das war an einem Tag, da war es einfach arschkalt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war ein bissiger Wind in der Luft. Und der Schauspieler Roman, der hatte dann auch einen Kälteschock. So nach 3 Takes meinte er so, ich spüre meine Hand nicht mehr, ich muss mich kurz hinsetzen. Dann hat er kalte Schweißausbrüche gekriegt und wir wurden ein bisschen nervös, haben ihn mal eingepackt im Bus und so. Und dann nach einer halben Stunde mit bisschen Futtern und sowas meinte er, okay, geht weiter. Aber das sieht man dann halt auch im Film. Es war wunderschön mit gefrorenen Bäumen und sowas, aber es war halt auch wirklich gnadenlos. Also es war Toprin.
Ja, toprischer Winter.
Und um was geht's jetzt bei dieser Geschichte? Was könnt ihr spoilern? Was könnt ihr erzählen? Worauf können sich die Leute einstellen? Man, Toprin ist klar, das ist für die Saler ein großer Begriff, aber in was für Richtung geht's? Was habt ihr euch da überlegt?
Also wir haben im Grunde genommen einen Konflikt aufgegriffen, der in den Abenteuern beziehungsweise noch gar nicht so beschrieben ist. So, wer in der ganzen Materie ein bisschen drin ist, weiß, dass in den letzten Jahren Toprin nicht sonderlich viel rausgekommen ist, schon gar nicht, was den Metaplot angeht. Und ich habe mir gedacht, naja, es gibt ja immer noch Arngrim und Transsilien und Jolgurmak, da quasi immer noch schwarze Lande und in der Grenzregion wird es ja gären. Also das wird nicht friedlich sein, es gibt keinen Waffenstillstand. Und dann ja, im Grunde genommen die Überlegung, ne, sowas könnte Arngrim sich überlegen. Und dann kriegt im Grunde genommen Gernot von Mersing in Altzoll mit, dass da was im Hintergrund läuft. Und zwar eine Botschaft, ich denke, so viel können wir sagen, die abgefangen wird und dann durch Zufall in dieses Gasthaus kommt, wo dann eben die anderen Charaktere sind. Ein paar wissen davon, dass es diese Botschaft gibt und ein paar auch nicht. Und darum eskaliert das Ganze dann ein bisschen. Ich denke, so viel können wir sagen, oder Flo? Müssen wir was schneiden?
Nein, ich denke, das war ziemlich gut. Das ist eigentlich die Grundidee. Und die Überlegung war halt auch, wir haben etwas Großes, das stattfindet in Toprin. Okay, wie bringen wir das auf die Größe eines Gasthauses? Und was für einen Bezug hat das für die einzelnen Charaktere? Weil 2 der Charaktere Minimum sind uns auch ziemlich am Herzen, weil das Spielecharaktere sind. Zumindest basieren sie darauf und ein bisschen angepasst von Lennart und von mir. Okay, was machen die? Was haben die jetzt da zu suchen? Und warum entsteht da der Konflikt? Ich denke, was ich halt gerne erwähne, ist, dass das Ganze halt einen Kammerspielcharakter hat. 90% findet in dem Gasthaus statt und es ist sehr Dialog- und Monolog-lastig. Es ist was zum Zuhören und drin versinken und nicht jetzt ein actiongeladenes Schlachtenfest. Stimmt das so, Lennart?
Ja, absolut.
Wenn wir jetzt Richtung Veröffentlichung gehen, wir wissen, wir haben noch keinen Termin, es gibt noch gewisse Dinge, die noch abzuklären sind, beziehungsweise wo ihr noch nicht drüber reden könnt. Gibt es ein offizielles Statement seitens Ulysses?
Überlegen, wie viel wir sagen können. Also sie unterstützen uns. Sie finden das Projekt cool, finden das ist gut. Wir hatten auch schon letztes Jahr im September relativ früh einen Austausch und haben dann quasi auch immer das Drehbuch zurückgeschickt, damit Ulysses dann im Grunde genommen sicher gehen kann, dass das Ganze auch passt. Also vor allem also weniger inhaltlich als, ich sag mal, die Rahmenbedingungen, ja, dass wir irgendwie da keine Pornografie oder so ein Kram machen. Und ja, jetzt bewerben sie das Ganze ja auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Von daher kriegen wir jetzt gerade durch ihre Reichweite sehr viel Unterstützung.
Allgemein haben wir halt viel Unterstützung erfahren, weil uns war auch klar, wenn wir das machen, dann müssen wir die Rechte haben. Wir wollen da nicht irgendwas machen und dann Ulysses ist nicht happy damit und kämpft dagegen. Das wäre unser Albtraum, dann lassen wir es lieber sein. Von daher haben wir gleich zu Beginn mal angefragt und haben gute Gespräche geführt und sie haben uns wirklich sehr, sehr korrekt und sehr, sehr nett auch unterstützt und tun das bis jetzt auch bei der Social-Media-Kampagne. Also das können wir sagen, sie sitzen mit uns im selben Boot.
Das ist sehr fein. Gibt es sonst noch etwas, worüber ihr reden dürft, zwecks Veröffentlichungsform, sei es jetzt auf Patreon oder DVD oder keine Ahnung was? Gibt es irgendwas in der Richtung?
Also irgendwann wird das Ganze auf YouTube hochgeladen. Also es wird auf jeden Fall dann kostenlos für alle zu sehen zu sein. Wir überlegen und gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie auf ein kleines Filmfestival oder so kommen. Und für einige brauchen wir dafür halt auch einen Premiere-Status oder einen Vorpremiere-Status oder so und so viel Monate vor oder nach Release soll das Ganze dann sein. Da müssen wir halt einfach noch ein bisschen gucken, weil wir das ganz gerne mitnehmen würden. Von daher können wir noch gar nicht so viel mehr zu einem Release sagen.
Was wir vielleicht noch sagen können ist, wir haben was in Planung in den, ich sage jetzt mal, den zwei betroffenen Ländern, um noch lokal was zu machen. Vielleicht können wir uns ja nach einem Podcast auch über Österreich unterhalten. Das fände ich natürlich sehr schön. Aber das Ziel des Ganzen ist es halt, was für die Community zu machen. Und darum finden wir es auch so toll, dass die Community bis hierhin auch so super reagiert. Und darum auch die Veröffentlichung dann irgendwann kostenlos für alle, damit das einfach jeder anschauen kann. Und wie Lennart sagt, der nicht veröffentlichte Status ist halt für die Filmfestivals sehr wichtig. Und da sind wir noch nicht so planungsfertig, wo wir es jetzt einreichen und wo nicht. Darum können wir das noch nicht abschließend sagen. Genau.
Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und
gerne.
Drücke euch die Daumen, dass das alles aufgeht, was ihr euch vorgestellt habt und das dann bald einen zweiten Teil gibt.
Ja, danke dir. Danke vielmals.